Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Guten Morgen zusammen. Wir sind heute am vierten Sonntag an diesem Thema dran, wozu eigentlich Gemeinde? Und wir hatten am 15. Januar darüber gesprochen, gemeinsam Jesus gefallen, und im Hintergrund stand das biblische, das neutestamentliche Bild, dass Gemeinde Gott Jesu Braut ist. Wir sind die Braut von Jesus. Dann hatten wir über das Thema gesprochen, gemeinsam Gott begegnen, und im Hintergrund stand das neutestamentliche Bild, dass Gemeinde Gottes Tempel ist. Dann ging es um das Thema am letzten Sonntag, einander wertschätzen, und Gemeinde wird im Neuen Testament auch als Familie beschrieben. Wir sind Geschwister untereinander, Gott ist unser Vater, und es ging um die gegenseitige Wertschätzung. Und heute geht es um das Thema einander dienen, und in diesem Zusammenhang oder im Hintergrund von diesem Thema steht das Bild im Neuen Testament, das öfters vorkommt, dass wir als Gemeinde der Leib, der Körper von Jesus sind. Dieses Bild kommt an unterschiedlichen Stellen vor und wird auch mit unterschiedlichen Nuancen ausgelegt oder übertragen. Manchmal wird ein Vergleich gezogen zwischen einem menschlichen Körper und der Gemeinde. An anderen Stellen ist es ein Bild. Manchmal wird Jesus als der Kopf bezeichnet, an anderen Stellen nicht. Also unterschiedliche Nuancen, die da betont werden. Und ich möchte gerne zum Einstieg in dieses Thema einen kurzen Abschnitt lesen aus dem Epheserbrief, Epheser 4, die Verse 15 bis 16. Da heißt es: Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe, und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Ihr merkt an dem ersten Wort dieses Satzes, dass wir mitten in eine Argumentation von Paulus reintauchen. Vorher schreibt er, was wir nicht tun als Christen, die wir Jesus nachfolgen. Und jetzt sagt er, vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe fest und in Liebe zusammen. Und dann wird Jesus als unser Haupt bezeichnet. Christus, unser Haupt. Ich habe das mal ein bisschen hervorgehoben. Auf der nächsten Folie, Uwe, kannst du mal weiterklicken, bitte? Dankeschön. Christus, der unser Haupt ist, und darum soll es zunächst gehen. Christus ist der Kopf von diesem Körper. Dann steht hier, von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt. Dieser Leib, dieser Körper sind wir. Und als dritter Aspekt heute Morgen soll es darum gehen, jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. Alle bringen sich ein. Also drei kurze Punkte heute Morgen, die uns beschäftigen. Uwe, du musst einfach mal weiterklicken, wenn ich dir ein Zeichen gebe. Danke. Christus ist der Kopf, wir sind sein Körper, alle bringen sich ein. Wir haben im Taufkurs so ein Bild in unserem Skript, das habe ich hier mal abgebildet. Vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen. Auf jeden Fall kann man erkennen, dass der Kopf von diesem Menschen, der da abgebildet ist, Jesus Christus ist. Und was man vielleicht nicht so genau sieht, erst bei näherem Hingucken, dass dieser Körper aus ganz vielen kleinen Menschen besteht. Und das ist das Bild, was hier beschrieben wird. Christus ist der Kopf, wir sind sein Körper, alle bringen sich ein. Das ist das Bild, worum es heute Morgen gehen soll. Christus ist der Kopf. Uwe, die nächste Folie bitte. Christus ist der Kopf. Ich möchte zu jedem einzelnen Punkt noch einen weiteren Bibeltext hinzuziehen, teilweise lesen, teilweise auch nur darauf anspielen, weil dieses Bild in ganz vielen Stellen im Neuen Testament vorkommt und, wie gesagt, unterschiedliche Aspekte betont werden. Im ersten Kapitel des Epheserbriefes in Epheser 1, Vers 22 und 23 heißt es: Alles hat Gott ihm, Christus, unterworfen. Ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das heißt, Christus leitet die Gemeinde. Er ist das Haupt, er ist der Kopf, er ist derjenige, der die Richtung angibt. Er ist das Haupt, weil Gott ihn zum Haupt gemacht hat. Vorher wird beschrieben, dass Jesus über alle Autoritäten gestellt ist, die es irgendwie in dieser Welt gibt. Er steht über allem und Gott hat ihn speziell als Anführer der Gemeinde hingestellt. Jesus leitet die Gemeinde. Aber hier steht auch, er erfüllt die ganze Gemeinde, er erfüllt seinen Leib. Das heißt, Jesus macht Gemeinde lebendig. Und das ist der zweite Punkt, der hier deutlich wird. Jesus macht Gemeinde lebendig. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass vieles von dem, was Christus wirken will, wir mit gewissen Mitteln oberflächlich herstellen können. Das Problem der Machbarkeit. Wir können viel in der Gemeinde machen und die Gefahr, in der wir stehen, dass wir uns von Jesus loslösen und Dinge auf menschliche Art und Weise machen. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn man diesen Satz aus dem Zusammenhang nimmt, dann kann man sagen, das stimmt gar nicht, wir können sehr viel ohne Jesus tun. Aber was Jesus meint, ihr könnt nichts tun, was Gott gefällt, ohne mich. Ihr könnt nichts tun, was in Gottes Sinn ist, ohne mich. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen, weil wir so vieles tun können. Was so aussieht, als wäre es von Gott gewirkt, aber es ist verheerend, wenn es nicht von Gott gewirkt ist, wenn es nicht von Jesus Christus erfüllt ist und von Jesus Christus herbeigeführt ist. Ich nenne einige Beispiele. Wir können Visionen entwickeln und Ziele entwickeln. Und Gott sei Dank gibt es Visionäre in unserer Gemeinde, in der weltweiten Gemeinde Jesu, gibt es zielorientierte Menschen. Aber Visionen und Ziele sind nur dann gut, wenn sie unter Jesus Christus entwickelt und ausgeführt werden. Sie können zum Fluch werden, wenn sie Jesus Christus ersetzen. Wir dürfen nie denken, dass wir durch Visionen und Ziele Gottes Führung oder Jesus Christus selbst ersetzen könnten. Das wird kein Leben in unsere Gemeinde bringen und das wird unsere Gemeinde nicht voranbringen. Wir können Strategien entwickeln und Gott sei Dank für alle Strategen in unserer Gemeinde, die da einen Blick für haben und die wissen, welchen Schritt man nach welchem Schritt geht, um zum Ziel zu gelangen. Aber wehe, eine Strategie ersetzt Jesus Christus. Er ist derjenige, der vorangeht und der uns anleitet und das soll auch so sein. Erst dann wird die Gemeinde mit Leben erfüllt und geht die Gemeinde in die Richtung, gehen wir als Gemeinde in die Richtung, die Jesus uns führen will. Wir können Strukturen schaffen, die das Miteinander in der Gemeinde erleichtern. Und Gott sei Dank für alle Strukturen und Menschen, die die Gabe haben, Strukturen zu schaffen. Aber wehe, wir denken, Strukturen könnten Jesus ersetzen. Jesus schafft das Leben in der Gemeinde. In unserer Gemeindetradition, ganz, ganz früher, war es ja eher so, dass man Strukturen abgeschafft hat. Man hatte eine Aversion gegen alles, was organisiert ist. Aber auch das kann zum Fluch werden, wenn nicht Jesus an diese Stelle tritt und wenn nicht Jesus dahinter steht. Gott sei Dank für alle Freiheit und für alle Unbürokratie, die es gibt in Gemeinden. Aber wehe, wenn Jesus nicht die erste Stelle hat. Wir können attraktive Veranstaltungen anbieten. Und ich glaube, wir haben eine Menge Leute, die wissen, wie das geht. Gott sei Dank für diese Menschen. Aber diese attraktiven Veranstaltungen in sich werden kein Leben in die Gemeinde bringen, sondern nur Jesus Christus alleine. Wir können Gemeinschaftsaktionen, Weihnachtskekse, Reste essen und viele andere Dinge organisieren. Und Gott sei Dank für jeden, der sowas organisiert, damit wir Gemeinschaft als Gemeinde erleben. Aber wirkliche Gemeinschaft wird über solche Dinge nur durch Jesus Christus geschaffen. Diese Dinge sind alle nicht falsch und sind auch wichtig für uns als Gemeinde, aber sie können Jesus Christus nicht ersetzen. Er ist der Kopf. Und wenn du in diese Gemeinde kommst, weil du dich hier wohlfühlst, dann sollst du wissen, es geht letztlich nicht darum, dass du dich wohlfühlst, sondern es geht darum, dass wir Jesus in den Mittelpunkt stellen und dass er geehrt wird. Wenn du hier Predigten hörst, denen du gut zuhören kannst, dann sollst du wissen, es geht nicht in erster Linie darum, dass du gut zuhören kannst, sondern dass wir auf Jesus hören, dass wir ihn sehen, dass er im Mittelpunkt steht. Wenn du hier Kaffee trinkst, der gut schmeckt, dann ist das schön und ist gut. Und danke für alle, die den Kaffee vorbereiten. Aber darum geht's nicht letztlich, sondern es geht darum, dass wir Gemeinschaft mit Jesus Christus haben und dass wir das hier im Gottesdienst auch erleben. Und in allen Veranstaltungen und allen Zusammenkünften, die wir haben. Wenn du hier eine Gemeinde erlebst, wo man sich hilft, dann ist das gut und wichtig. Aber darum geht's letztlich nicht, sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, dass wir Jesus begegnen und ihm die Ehre geben. Jesus ist der Kopf der Gemeinde. Er leitet die Gemeinde und er macht die Gemeinde lebendig. Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes die Hauptperson, um die es hier geht. Wenn Jesus fehlt, dann ist die Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes kopflos. So ist es. Jesus Christus ist der Kopf und wir sind sein Körper. Uwe, die nächste Folie bitte. Im Neuen Testament wird deutlich, dass es keinen Christ ohne Ortsgemeinde gibt. Menschen, die gläubig werden, schließen sich einer Ortsgemeinde an. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Leute, die von Gemeinde zu Gemeinde reisen, die Gemeinden gegründet haben. Die haben natürlich keine Gemeinde vorgefunden, wo sie hinkamen. Paulus war so jemand, der von Ort zu Ort gezogen ist und Gemeinden gegründet hat. Aber er hatte eine Basisgemeinde, die ihn ausgesandt hat. Er hat mehrere Gemeinden gehabt, die ihn unterstützt haben und hat immer wieder Kontakt gehalten zu den Gemeinden. Aber das Normale war und ist und sollte auch heute sein, so verstehen wir das Neue Testament, dass es normal ist für einen Christ, sich verbindlich einer Ortsgemeinde in der Nähe anzuschließen und dazu zu gehören. In 1. Korinther 12, Vers 14 bis 26 greift Paulus dieses Bild vom Körper noch einmal auf und dort wird es eigentlich am ausführlichsten auf die Gemeinde angewandt und übertragen. Und was Paulus dort deutlich machen möchte, Paulus sagt, die Gemeinde besteht aus vielen einzigartigen Menschen, aber in der Gemeinde ist kein Platz für Einzelkämpfer. Das sind die beiden Schlagworte, die ich hier mal einbringen möchte. Viele einzigartige Menschen. Paulus drückt es natürlich anders aus. Ihr seid der Leib Christi, aber einzeln genommen seid ihr Gliedmaßen von diesem Körper, Körperteile. Jeder von uns ist einzigartig. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt alle gleich werden, dass wir so einen Einheitsbrei bilden, dass wir alle die gleiche Frisur haben, die gleiche Kleidung tragen und so weiter. Man hat ja eine Zeit lang den Schwerpunkt auf solche Äußerlichkeiten gelegt, um deutlich zu machen, wer ein richtiger Christ ist. Aber darum geht's nicht. Wir sind so unterschiedlich und das Neue Testament macht deutlich, das ist auch gut so, dass wir unterschiedlich sind. Natürlich nicht nur im äußeren Auftreten, sondern auch im Inneren. Aber wir sind ein Körper, wir gehören zusammen. Da gibt's keine Einzelkämpfer, die außen vorstehen und die sich von diesem Körper emanzipieren. Ich möchte nur zusammenfassen, was in 1. Korinther 12, Vers 14 bis 26 Paulus deutlich macht. Und es ist fast humorvoll, was er dort beschreibt, indem er dieses Bild richtig humorvoll eigentlich überträgt und den Korinthern deutlich macht, so ist Gemeinde nicht gedacht. Gemeinde besteht aus vielen einzigartigen Menschen. Zugegebenerweise sind darunter auch viele eigenartige Menschen. Und ihr werdet schon einige von denen getroffen haben. Wenn nicht, dann unterhaltet euch nachher mit mir. Ich bin einer von solchen. Jeder von uns ist einzigartig, aber auch eigenartig. Und es gibt immer irgendjemanden, den meine Art stört, den deine Art stört. Wir reiben uns aneinander. Und ich glaube, gerade da liegt auch der Nutzen der Gemeinde, dass wir uns aneinander reiben, dass wir geschliffen werden, dass wir verändert werden und dass wir lernen, auch mit Andersartigkeit umzugehen. Aber wir sind nicht nur einzigartig und eigenartig. Wir sind Originale, von Gott geschaffen, von Gott gewollt. Paulus nimmt dieses Bild vom Körper und er sagt, stellt euch einmal vor, liebe Korinther, der Fuß würde zur Hand sagen, ich gehöre gar nicht zum Körper, weil ich ja keine Hand bin. Oder stellt euch vor, das Ohr würde zum Auge sagen, ich gehöre nicht zum Körper, weil ich ja kein Auge bin. Und Paulus sagt dann, stellt euch mal einen Körper vor, wo nur Augen dran sind. Ja, der könnte zwar sehr gut sehen, aber der könnte überhaupt nicht hören. Stellt euch vor, einen Körper, wo nur Ohren dran sind, der könnte sehr gut hören, aber der könnte nicht riechen. Und was Paulus deutlich machen möchte, es gibt keinen, der besser oder schlechter ist. Jeder wird gebraucht. Paulus benutzt nachher noch ein oder malt das noch weiter aus und sagt, wir Menschen, wir haben noch gewisse Körperteile, die wir mit ganz besonderer Sorgfalt bekleiden, weil wir uns dafür schämen. Und gerade diese Körperteile sind besonders wichtig. Ich glaube, dass Paulus vielleicht an den Schließmuskel gedacht hat, als er das geschrieben hat. Er schreibt es nur nicht so aus. Stell dir mal vor, der Schließmuskel funktioniert nicht mehr. Dann hat derjenige, der betroffen ist, enormes Problem. Aber keiner zeigt dieses Körperteil als besonders sehenswert. Das möchte Paulus deutlich machen. Und uns steht es nicht zu, Körperteile Menschen in der Gemeinde zu bewerten, danach, ob wir uns für sie schämen oder nicht, ob sie in der Öffentlichkeit auftreten oder nicht, ob sie auf der Kanzel stehen oder nicht, auf der Bühne stehen oder nicht, ob sie Dinge machen, für die man Dank bekommt oder Dinge machen, für die man keinen Dank bekommt. Paulus möchte deutlich machen, du gehörst dazu und dein Beitrag ist wichtig, auch wenn du selber den Eindruck hast, ich bin hier der letzte Schließmuskel und meine Aufgabe ist total unwichtig. Du bist wichtig. Jesus braucht dich und Gott hat das so eingerichtet, dass jeder von uns bestimmte Gaben hat und bestimmte Aufgaben und bestimmte Stellen, an denen wir uns einbringen können. Es geht aber auch nicht andersrum, dass das Auge zur Hand sagt, ich brauche dich nicht, weil ich kann ja schon sehen, wozu brauche ich eine Hand? Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Sondern jeder von uns muss auch erkennen, dass er auf die anderen angewiesen ist. Also keiner kann sich selbst von diesem Körper trennen, indem er sagt, ich bin ja kein Auge oder keine Hand, ich kann das nicht so gut, ich kann das nicht so gut und zieht sich raus. Aber keiner, der am Körper dran ist, kann sagen, pass mal auf, du gehörst nicht dazu, weil deine Aufgabe, die ist sowas von unwichtig oder die passt ja jetzt überhaupt nicht. Wir sind auf gegenseitige Ergänzung angewiesen. Minderwertigkeitsgefühle, ich gehöre nicht dazu, weil ich das nicht kann, haben hier keinen Platz. Aber auch Stolz, du gehörst nicht dazu, weil du nicht zu uns passt, hat hier keinen Platz. Jeder ist auf gegenseitige Ergänzung angewiesen. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, uns in unserer Andersartigkeit anzunehmen. Andersartigkeit nicht als Strafe zu empfinden und zu verstehen, sondern als Geschenk. Weil es immer Dinge gibt, die ich nicht kann, die der andere kann und wo er mich ergänzt. Und das ist ein Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, auch wenn wir oft uns das ganz neu ins Bewusstsein rufen müssen. Wir können nicht alles selbst machen. Ich kann nicht alles selbst machen. Und Gemeinde ist der Ort, wo Menschen zusammenstehen, wo Menschen einander ergänzen, wo Menschen miteinander und einander dienen. Alle bringen sich ein. Ich komme zum dritten Punkt. Uwe, du auch. Danke. Und ich habe mal zur Erweiterung von dem Gedanken, der hier in Epheser 4 ausgesprochen wird, dass jeder und jede die eigene Aufgabe ausführt, Römer 12 herangezogen, wo auch dieses Bild vom Körper ausgemalt wird, wo Paulus das ausgreift. Ich lese mal vor, was dort steht. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Das heißt, Gott hat uns Gaben gegeben. Jeder Christ hat eine Gabe. So lehrt es die Bibel. Jeder Christ hat eine oder wahrscheinlich auch viele mehrere Gaben. Aber jede Gabe ist auch mit einer bestimmten Aufgabe oder mit bestimmten Aufgaben verknüpft. Es werden einige Gaben hier ausgezählt und diese Liste ist längst nicht komplett. Es gibt an anderen Stellen im Neuen Testament weitere Gaben. Es ist hier die Rede vom prophetischen Reden, von Reden, das Gott durch Menschen in die Gemeinde hineinbringt, also Gottes Gedanken, die Menschen in die Gemeinde hineinbringen. Und wer diese Gabe hat, dessen Aufgabe ist es, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wer die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, also was völlig anderes, das sind oft die Leute, die so noch nicht mal in der zweiten Reihe stehen, sondern die gar nicht vorne gerne stehen, die irgendwas Praktisches machen, der soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Dann geht es um Seelsorge, um materielle Unterstützung, um Verantwortung für andere, also Leitungsverantwortung, um Barmherzigkeit, um Menschen, die in Not sind. Diese Gaben und diese Aufgaben, die Paulus nennt, sind in erster Linie innerhalb, also in die Gemeinde hineingerichtet. Wir dienen einander. Aber es gibt unter diesen Gaben auch solche, die über die Gemeinde hinausgehen, die Leute von außen erreichen. Da gibt es zum Beispiel die Gabe der Barmherzigkeit. Menschen, die ein besonderes Herz haben, zu Menschen außerhalb der Gemeinde zu gehen, in ihrer Not, ihnen zu begegnen und ihnen zu helfen. Und die ihnen so Gottes Liebe ganz praktisch weitergeben. Es gibt Menschen, die eine ganz besondere Gabe haben, mit anderen Menschen über Jesus Christus und das, was er für uns getan hat, ins Gespräch zu kommen. Die sind sofort im Gespräch. Oft mit Menschen außerhalb der Gemeinde, die Jesus noch nicht kennen. Und so gibt es auch Gaben, wo wir miteinander dienen, wo wir uns ergänzen. Aber hier in den Stellen, die ich jetzt gelesen habe, ist der Schwerpunkt, dass wir einander ergänzen und dienen. Dass wir einen Dienst tun. Gott hat uns mit besonderen Gaben ausgerüstet. Und diese Gaben, so wird es in 1. Korinther 12 deutlich, sind nicht für uns selbst gedacht. Es geht nicht darum, dass derjenige, der eine besondere Gabe hat, sich selbst darstellt. Es geht auch nicht darum, dass man das in Eigennützigkeit tut. Das heißt, so nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, ist ja in der Wirtschaft ein bekanntes Motto. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus uns Gaben anvertraut hat, so wurde es in der Stelle, die Veit im Vorfeld vorgelesen hat, in 1. Petrus deutlich, von denen wir Verwalter sind, die wir dann einsetzen, in dem Bewusstsein, alles, was ich kann und bin und tue ich nur, weil Jesus Christus mich dazu ausgerüstet hat. Er erfüllt Gemeinde mit seinem Leben. Aber aus dieser Haltung heraus darf und soll ich mich einbringen. Ich soll das, was Jesus mir gegeben hat, weitergeben. Jetzt stellen sich natürlich einige Fragen. Zum Beispiel, was ist denn genau meine Aufgabe in der Gemeinde? Ich habe vielleicht erkannt, dass ich eine bestimmte Gabe habe und weiß gar nicht, wo kann ich denn sowas in der Gemeinde einbringen? Da möchte ich dir Mut machen, komm auf Veit oder auch auf mich zu und rede mit uns darüber. Wir finden bestimmt einen Platz oder wir müssen überlegen, ob wir einen Platz schaffen, wenn wir erkennen, dass tatsächlich eine Gabe dort liegt. Oder manche wissen gar nicht so richtig, wo sind denn meine Begabungen? Wir haben vor vielen Jahren mal einige Werkzeuge entwickelt, um genau dieser Frage nachzugehen und herauszufinden, wo sind denn deine Begabungen? Was ist das, was Gott ganz besonders in dich hineingelegt hat? Sprich uns darauf an, wir sind dir gerne bereit, da zu helfen. Die Frage ist natürlich auch, muss ich denn jetzt nur noch Dinge tun, die meiner Gabe entsprechen? Auch das ist nicht wahr, sondern jemand, der ein dienendes Herz hat, der wird auch Dinge tun, die nicht seiner Kernbegabung entsprechen. Und erfahrungsgemäß gibt es viele Aufgaben, egal wo du eingesetzt bist, die erstmal nicht deiner Gabe entsprechen, sondern deine Bereitschaft zum Dienen herausfordern. Aber wenn der Kern deines Einsatzbereiches und dessen, was du tust, nicht in deiner Kernbegabung, mit deiner Kernbegabung übereinstimmt, dann stimmt irgendetwas nicht. Von daher möchte ich dir Mut machen, dir diese Frage zu stellen. Wo sind denn meine Gaben und wo möchte Jesus mich einsetzen? Jetzt gibt es einige ältere Geschwister, die vielleicht denken, ich habe ja gar keine Möglichkeit mehr, meine Gaben einzubringen. Und die bekommen dann oft die Antwort, du kannst doch beten. Das tröstet viele aber nicht. Ich bin so dankbar, dass es ältere Geschwister in unserer Gemeinde gibt, die beten. Und ich war so dankbar, dass meine eigene Oma bis zu ihrem Tod treu gebetet hat. Für jedes ihrer Kinder, ihrer Enkel, mit Angehörigen und ihrer Urenkel. Und es hat mir richtig wehgetan, als wir sie zu Grabe getragen haben und ich mir bewusst wurde, eine starke Beterin wird jetzt nicht mehr von der Erde aus mit Jesus kommunizieren, sondern direkt eins zu eins. Vielleicht reden sie ja auch über uns noch. Aber dieses starke Gebet, das habe ich wirklich vermisst von ihr. Und es gibt ältere Geschwister, die da wirklich ein Anliegen haben und eine Gabe haben. Und ich möchte euch ermutigen, weiter dran zu bleiben. Aber es gibt so viel mehr. Du kannst ein Vorbild sein, auch ein Vorbild in der Weise, wie du mit deinem Alter umgehst und wie du in deinem Alter mit Veränderungen um dich herum umgehst. Du kannst ein Vorbild sein. Ich erinnere mich an eine ältere Frau, die Gemeindemitglied hier war, und wir hatten einen Jugendgottesdienst und es gab Musik, die sie nicht so gewohnt war. Und sie saß da und ich habe sie nachher darauf angesprochen. Ich habe gesagt, das war jetzt nicht so dein Musikstil, ne? Sie guckt mich an, sagte, nee, das stimmt. Aber die Jugendlichen, dass sie so toll mitmachen. Und ich habe gedacht, was für eine Haltung. So toll, so unterstützend. Und du kannst ein Vorbild sein, auch im Alter, wie du in deinem Alter mit Leuten in der Gemeinde umgehst, die anders sind. Wie du mit deinem Alter, mit den Beschwerden, die das zu tun hat, umgehst. Du kannst ein Vater oder eine Mutter in Christus werden. Für Menschen, die Begleitung suchen. Du kannst ihnen von deiner Lebenserfahrung weitersagen. Ältere Menschen haben oft ganz viel Zeit, zuzuhören. Und das kannst du auch, wenn du im Bett liegst, solange dein Geist noch mitmacht. Du kannst zuhören, du kannst Menschen als Besuch kommen lassen und erzählen lassen. Denn das ist ein Gut, das heute vielen fehlt, Zeit zum Zuhören. Wir leben in einer ganz hektischen Zeit. Und möglicherweise hast du auch Dinge, die du geben kannst, materielle Dinge. Wir haben es gerade gelesen, Römer 12, auch darum geht es, dass wir von dem, was Gott uns anvertraut hat, geben können. Also ich möchte euch ermutigen, von dieser eingeschränkten Sicht, ich bin ja zu alt, ich kann gar nichts mehr tun und geben, wegzukommen. Ich fasse zusammen, Uwe, die nächste Folie, danke. Christus ist der Kopf, wir sind sein Körper. Alle bringen sich ein. Das ist das, was Gemeinde ausmacht. Wir sind der Körper von Jesus und wir dienen einander. Ich möchte uns einige Fragen mit auf den Weg geben. Wo stehen wir in der Gefahr, selbst zu machen? Und geschieht das, was ich tue, zu der Ehre von Jesus? Ich möchte dir Mut machen, heute Nachmittag oder heute Abend dir nochmal Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Wir sind sein Körper. Bist du Teil an diesem Körper? Wenn nicht, dann mache ich dir Mut. Werde Teil an diesem Körper. Komm auf uns zu und frag, wie das geht, wie man verbindlich sich dieser Gemeinde oder auch einer anderen Gemeinde anschließt. Vielleicht hast du mit Minderwertigkeit zu tun und denkst, ich gehöre nicht dazu, andere können das viel besser. Verabschiede dich davon. Paulus macht deutlich, Minderwertigkeit, Gefühle haben in der Gemeinde keinen Platz. Jesus ehrt uns, indem er uns Gaben anvertraut, die wir zu seiner Ehre einsetzen dürfen. Und genauso wenig hat Stolz seinen Platz, sondern Jesus erwartet von uns, dass wir in Demut unsere Gaben einbringen, weil er uns die Gaben anvertraut hat.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.